Nacht in dieser Zeit am Mittelgebirge. Mit flackernden Scheinwerfern fuhr A., Prof der Kulturhistorik, immer tiefer in den Wald. Schon seit 30 Minuten geradeaus zwischen den dunklen Schemen der Fichten. Unterwegs im Auftrag eines Bürgermeisters in irgendein winziges Dorf am Moor. Oder vielmehr am Fuße der drei Kolosse. Von denen hatte A. schon gehört, bevor sie vor wenigen Monaten zum Weltkulturerbe erklärt wurden. 5 Meter hohe Statuen aus dem 16. Jahrhundert zierten die Felswände der drei höchsten Berge des Falada-Gebirges. Und nun wird eine von ihnen des Nachts lebendig und versetzt die Leute im Tal in Angst und Schrecken? Was für ein Quatsch! A. würde diesem Spuk ein Ende bereiten, in einem Team aus Professorinnen und Professoren der unterschiedlichsten Fachgebiete. Wehrlose Ansässige und die Polizei mag man täuschen können, doch nichts bleibt verborgen vor dem wachsamen Auge der Wissenschaft. Da war sie! Fast wäre A. an der roten Telefonzelle vorbeigefahren, an der man links abbiegen musste, um das Dorf Nottheim zu erreichen. Nach wenigen Metern kam, beleuchtet von einer einzigen Laterne, ein kleiner Parkplatz in Sicht, auf dem bereits ein weiteres Auto stand. Dies musste der Treffpunkt sein. Abgesehen von A. war keine Menschenseele zu sehen. Sie verspäteten sich. Na, das ging ja gut los.
Was heißt hier zu spät? Zu spät ist hier niemand. Ihr seid genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein Name ist Sebastian und das ist immer noch Escape Mania Podcast. Was ihr hier gerade gehört habt, war das Intro zu einem wahnsinnig atmosphärischen Rätselspiel von Johannes Lorenzen mit dem Namen Die drei Kolosse. Und weil es uns so geflecht hat, Maria und mich, haben wir uns gedacht, laden wir da Johannes Lorenzen einfach mal ein in unseren Podcast. Johannes ist Autor, Spieleentwickler und Sprecher. Mit ihm sprechen wir eine Stunde lang über das schönste Thema der Welt, immersive Rätselerfahrung. Vor allen Dingen aber auch über sein neues Spiel, Die drei Kolosse. Erfahrt hier alles, wie es zu der Idee kam und warum Johannes alles in mühevoller Kleinstarbeit immer selber zusammenpackt und distribuiert und was seine Pläne für die Zukunft sind und vor allem, wie er euch Escape Room Betreiberinnen da draußen eventuell auch in Zukunft weiterhelfen kann, wenn es darum geht, Rätsel zu entwickeln oder eine passende Stimme für den Raum zu finden. Und jetzt wünschen wir euch allen viel Spaß mit Escape Maniac, der Podcast.
Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Heute dabei sind Maria.
Hallo zusammen.
Und der Sebastian wieder. Malte lässt sich leider entschuldigen. Aber wir haben heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, weil wir haben Fanpost bekommen, wenn man das so sagen kann. Und Maria liest euch mal ganz kurz eine Passage draus vor. Und dann wisst ihr wahrscheinlich, warum wir nicht anders konnten, als ihn einzuladen.
Lieber Sebastian, liebe Maria, lieber Malte. Ich freue mich sehr, euch mein erstes eigenes Rätselspiel zu schicken. Ich hoffe, dass ihr Zeit findet, es zu spielen und dass es euch gefällt. Als ich 2017 meinen ersten Escape Room bei Team Escape spielte, hätte ich es fast nie wieder ausprobiert, wenn ich nicht auf eurer Seite eine Rezension zur weinenden Frau gefunden hätte. Euch trifft also eine beachtliche Schuld an meinem Lebensglück.
Danke, danke, danke. Vor allen Dingen hast du uns damit auch sehr glücklich gemacht. Heute bei uns ist zu Gast Johannes Lorenzen, Sprecher, Autor und Spieleentwickler aus Hamburg. Hallo Johannes.
Hallo Leute, ich grüße euch. Guten Abend. Wir müssen den Anbieter aber gerade noch piepen, ne? Als ich meinen ersten Escape Room bei Piep gespielt habe, hätte ich es fast nie wieder ausprobiert. Oder? Ich denke, dass wir...
Ach. Tatsächlich wäre ja Piep auch fast unser erster Escape Room mal gewesen.
Okay.
Daher ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, auch ganz viele finden über Piep ihre ersten Berührungspunkte zum Thema Escape Rooms. Ja.
Nee, aber was für ein Schleimer, ganz ehrlich. Also dieser Brief, es ist ja wirklich nicht.
Ich wollte gerade sagen, du meinst dich, ne?
Wie kann man denn da so rumschleimen? Ist ja fürchterlich.
Ja, irgendwie musst du ja das hier an den Mann bringen, ne? Also das finde ich vollkommen legitim, da auch so nette Worte zu verlieren.
Ja, nicht nur an den Mann, auch an die
so.
Frau.
Oh, Gender finde ich gut.
Ja, vor allen Dingen. Über was reden wir heute eigentlich, Johannes? Du bist ja über deine Synchronsprechertätigkeit, oder? Also deswegen,
deswegen bin ich
haben wir
hier.
Dich heute eingeladen. Ja. Genau, wir wollten endlich mal eine professionelle Stimme im Podcast
haben. Ein neues Intro aufnehmen, wo der Sprecher keinen S-Fehler hat. Aber das haben viele ältere Männer. Das ist, euer ist auch jetzt nicht der härteste Fall. Aber wenn man, once you hear it, you cannot unhear it. Also, willkommen zu Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog. Also, der redet schon ein bisschen.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt hast du es mir versaut für immer.
Ich werde unser Intro nie wieder hören können.
Das habe ich ja gesagt. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Eventuell machen solche Leute das auch absichtlich, weil das S ein relativ schwer zu pegelnder Buchstabe ist, weil der so viele hohe Töne hat und ganz oft übersteuert. Vielleicht machen die das auch absichtlich. Aber ich habe noch keinen älteren männlichen Synchronsprecher gefragt zu dem Thema tatsächlich.
Wart mal, bis du dahin kommst. Dann wirst du es wissen, ja. Wenn du denn älter bist.
Noch ein paar Jahre bis zum S-Fehler. Ja. Genau, Johannes, du hast uns dein Rätselspiel geschickt. Vor allen Dingen hast du dich dann im letzten Absatz des Briefes darüber auch beschwert, dass ja der Mann mit dem S-Fehler im Vorspann ja auch immer von Rätselspielen spricht im Podcast.
Wo sind sie?
Wir hatten ja schon mal Ralf Querfurt zu Besuch von dem leitenden Redakteur von Exit, von Kosmos. Mhm. Du bist jetzt der Zweite tatsächlich. Also jetzt nicht leitender, wobei du bist leitender Redakteur und Verleger in Personalunion.
Das stimmt. Aber ja. Ich Hausmeister. Ich
sagen, was es eigentlich geht.
Genau. Du hast uns tatsächlich ein wahnsinnig interessantes, mystisches Rätselspiel zugeschickt, so wie du es auf die Verpackung geschrieben hast, mit atmosphärischen Hörspielelementen, ne? Mit dem Namen Die drei Kolosse. Und das ist ein richtiger Brocken. Wir hatten ja geschrieben mal vorher, ich habe gesagt, du brauchst du mir nicht zuzuschicken, ich kaufe mir das selbst, wenn ich Zeit habe.
Dann habe ich drei Wochen gewartet und dann...
Genau. Dann lag es in der Post tatsächlich und dann habe ich dir geschrieben, du, Paket kam an, ich weiß aber nicht, wann wir zum Spielen kommen.
Ja.
Und dann eine Woche später habe ich dir, glaube ich, geschrieben, du, wir sind durch.
Ehrlich gesagt, ist das eine Über- oder Untertreibung? Ihr habt... also hast geschrieben, ihr wisst nicht, wann ihr zum Spielen kommt, und dann habt ihr zwei Tage später angefangen. Ich glaube, drei oder vier Tage später wart ihr durch. Also, ja, das hat mich schon sehr gefreut.
Ja, bei so einem Brief, also entschuldige, das setzt ja die gute Voraussetzung dafür, auch neugierig zu machen, wie das Ganze funktioniert und vor allen Dingen ein selbst auf den Markt gebrachtes Spiel. Also Chapeau, beim Spiel habe ich schon gesagt, und da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, was für ein Riesenaufwand, das alles in eigener Personalunion hinzubekommen und zu machen, weil da ja so viele Details drin stecken. Und auch wenn man sich dein Video anguckt zur Veröffentlichung, das du gemacht hast, da zeigst du ja auch so ein paar Sachen, die du alle händisch angefasst und gemacht hast. Das muss ja ewig gedauert haben. Das auch zu, weil du hast es ja auch verpackt, ne? Du hast ja auch die Schachteln auch fertig gemacht.
Ehe wir zu dem Part kommen, der zum Thema Delivery kommt, lass uns doch von vorne anfangen. Wir könnten jetzt sagen, was es in die drei Kolosse geht. Aber vielleicht kann der Autor, falls du einen guten Draht zu dem hast, Johannes, kann er uns kurz und unseren Zuhörenden sagen, um was geht's in die drei Kolosse? Was ist die drei Kolosse tatsächlich?
Warte, ich frage als in meiner Funktion als Manager, frage ich kurz den Autor, ob er Lust hat, darüber zu reden.
Nee, mach du das mal, Johannes. Da habe ich gerade gar keine Zeit für.
Ja, alles klar, dann würde ich mich das
einfach ist ein Landsmann
selber drum kümmern. also ganz kurz auch auf Maria noch geantwortet, kann ich ja schon was zu sagen. Es ist ein absolutes Liebhaberprojekt, ja. Und ich rate jedem Menschen davon ab, sowas zu machen, wirklich alleine rauszubringen. Ich habe mich einfach irgendwann entschieden, dieses Spiel so umzusetzen, wie ich es am liebsten gerne spielen möchte. Und das geht halt. Also deutsche Verlage würden das halt so niemals rausbringen. Erstens nicht zu dem Preis, zweitens nicht zu den, wie heißt es jetzt, Eckpunkten, ja? Zum Beispiel mit der
Spielzeit. Gut, ich streiche jetzt alle Fragen zu dem Thema. Du erschlägst die gerade mit einmal, aber erzähl ruhig weiter.
Nö, das kann ich ja dann nochmal wiederholen. Ja. Na gut. Und richtig, ich habe wirklich alles alleine gemacht. Aber genau, dazu dann später mehr. Die Frage war jetzt, was ist die Drei Kolosse?
Genau, was ist die Drei Kolosse?
Drei Kolosse, mystisches Rätselspiel, relativ storybasiert. Rätselspiel erstmal ein Begriff, der eventuell selten benutzt wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Exit Games sich auch Rätselspiel nennen. Der Name ist so bekannt, dass sie sich eigentlich, dass sie eigentlich gar keinen beschreibenden Begriff mehr brauchen, sondern sich einfach Exit Games nennen und man von Exit Games spricht. Und dann gibt es halt die Krimispiele, die ja auch unfassbar bekannt sind in der Corona-Zeit, bekannt geworden sind. Und ich habe versucht, so einen Hybriden zu schaffen aus diesen beiden Welten. Also ein Spiel, eine Art Brettspiel, bei dem man keine Rätselkarten hat, sondern die Dokumente und Gegenstände wie in einem Krimispiel, aber vom Spielprinzip eigentlich trotzdem ein Exit-Game mit Rätseln und nicht einem Mordfall, den man aufklären muss. Ja, atmosphärische Hörspiele und atmosphärische Geräusche da noch drin, um irgendwie an einem Spieltisch in einer trostlosen WG-Wohnung eine Atmosphäre aufzubauen wie in einem Escape Room. Ein Spiel, das aus Umschlägen besteht. 18 Umschläge sind im Spiel, die man öffnet. Da sind die Rätselgegenstände drin. Und auch ein bisschen ein Rollenspiel. Man gibt sich am Anfang des Spiels Namen und liest ab und zu Dialoge in verteilten Rollen. Ist aber ein untergeordneter Aspekt des Spiels.
Du hast jetzt echt viele Punkte angesprochen, die dein Spiel bisher so ein bisschen auch einzigartig machen auf dem Markt, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen würdest. Tatsächlich die Fülle an Hörspielelementen. Also man kennt es ja mittlerweile so ein bisschen aus Krimispielen. Da wird auch ab und zu mit so Hörspielelementen gearbeitet. Die Magnificum-Detektivspiele zum Beispiel, ja, die stärker damit arbeiten. Die Hidden Games arbeiten so partiell damit. Aber du hast tatsächlich sehr viele Hörspielelemente integriert. Man muss dazu sagen, es gibt keine App zu dem Game, sondern es passiert alles im Webbrowser. Du hast dafür YouTube-Videos verlinkt, die abspielen dann, wenn man draufklickt an bestimmten Passagen. Und du hast auch sehr schöne, ich sag mal, atmosphärische Artworks auch tatsächlich eingebunden. Also es ist, Genau. Also man muss jetzt, kann jetzt keine richtigen Videos erwarten, aber es ist so, ich weiß nicht, ich komme noch aus einer Zeit, ich habe ja auch mal für eine Videoplattform gearbeitet, wo das damals so losging, auch mit so Storytelling und Hörspiel, wie man das visualisieren kann. So, ich sag mal eher so feststehende Mood-Bilder, die sich so abwechseln. Ja, aber die sind, glaube ich, exklusiv angefertigt auch für das Spiel.
Richtig, die gehören zum Spiel dazu und sind ausnahmsweise nicht irgendwie kostenlos von Pixabay oder so, sondern die sind schon wirklich von der Illustratorin gezeichnet worden. Ja.
Das kannst du nicht zeichnen, also da musstest du tatsächlich mal outsourcen.
Korrekt, oder? Und die anderen Sprecher in den Hörspielen, die habe ich dann auch nicht selber gesprochen, das sind dann auch wirklich andere Menschen gewesen.
Ich muss auch sagen, gerade die Grafiken, die haben auch nochmal echt viel bewirkt bei dem Spiel, finde ich. Also weil es gibt glaube ich auch so eine Rätselspiele, die eben schöne Grafiken vielleicht auch haben und es gibt Rätselspiele, die vielleicht auch Hörspielelemente haben, die hatten wir auch schon mal, wo so vereinzelt was dabei ist, aber diese Kombination aus diesen Grafiken und den Hörspielelementen, die machen das halt, fand ich, sehr charmant, da durchzuspielen, ne? Weil du eben tatsächlich dadurch so eine Atmosphäre schaffst im Wohnzimmer oder wo auch immer man das spielt, wo diese beiden Sachen schon gegeben sind. Und dann eben vielleicht auch noch die Haptik aus dem ein oder anderen Rätselumschlag, den es dort gibt.
Genau, es ist nicht.
Und ich finde,
es ist nicht empfohlen, es im Flugzeug oder im Park zu spielen. Das ist dann, glaube ich, relativ kompliziert. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es eigentlich ein Neologismus ist, ob ich den Begriff Hörspielvideo erfunden habe und entwickelt habe, ob ich da auf diesen Begriff mal irgendwie Rechte anmelden sollte.
Kannst du ja mal dein Glück probieren. Ich fand's zumindest super abwechslungsreich auch mal, dass ich die Geschichte nicht selbst lesen musste oder wir die Geschichte nicht ständig selbst lesen mussten, weil ich finde, das kann dich auch rausbringen, nicht jeder liest gerne laut vor, wobei es gibt natürlich auch ein Element in deinem Spiel, was, glaube ich, auch so auf geteilte Meinung stoßen könnte und man sich fragt, muss das so sein oder nicht?
Deswegen habe ich jetzt gerade schon erwähnt, dass das nur selten vorkommt, weil ich trotzdem will, dass Leute, die nicht gerne vorlesen, mein Spiel spielen. Das ist zwar Teil des Spiels, aber sorry, Leute, ich sag's euch auch, 4,5 Mal müsst ihr es tun, in 6 Stunden kriegt ihr hin.
Ja. Zur Not kann man es für sich selbst lesen. Mhm. Na, selbst wenn jemand jetzt das nicht laut vortragen möchte, da geht zwar was verloren, wenn man es sich nicht in den Rollen verteilt. Ja. Wir haben es auch versucht, mit Stimmen zu machen, so ein bisschen.
Ja, wir mussten ja irgendwie die ganzen Professorinnen ja auch in uns channeln. Mhm. Ja? Also jeder hat versucht, mit einer anderen Stimme zu lesen. Wir haben das Spiel ja nur zu zweit gespielt, weil optimal ist das Spiel ja für bis zu 6 Spielern ausgelegt. Gell? Zwischen 1 und 6 Spielern optimal im Viertel 4 bis 5 Spieler. Weil es sind ja auch am Ende 5 Professorinnen, die da die Hauptrollen spielen in diesem Spiel.
Es sind 5 Rollen. Wenn man zu viert spielt, muss halt eine Person schon 2 Rollen spielen. Aber es ist halt, wie gesagt, das mit diesen Dialogen ein kleineres Element im Spiel. Und man kann das auch gut zu zweit spielen. Oder auch alleine.
Warum war dir das so? Ja. Warum war dir das so wichtig, Johannes, das mit einzubauen in das Spiel, diese Dialoge zwischen den einzelnen Rollen?
Weil es Spaß macht. Weißt du, ich kann da wirklich gar nicht mehr zu sagen, weil das trifft auf ganz viele Dinge zu, die im Spiel sind und wo Leute mich jetzt für loben und sagen, hey, mega innovativ und voll coole Idee. Ich habe immer geschaut, was macht Spaß, und es gab auch einige Gegenstimmen, die dann gesagt haben, nein, sowas kann keinen Spaß machen, und dann wurde das zum ersten Mal getestet und die Leute haben gesagt, hey, voll krass, dass das tatsächlich doch Spaß macht, das müssen wir unbedingt drin lassen. Ich habe da überhaupt nicht viel drüber nachgedacht. Es war für mich intuitiv, dass so etwas Spaß macht, und deswegen ist es Teil des Spiels. Das ist wirklich schon alles, was ich dazu sagen kann.
Wollen wir noch mal kurz auf die Story zu sprechen kommen, bevor wir auf die Rätsel kommen? Magst du mal kurz einen Abriss geben über die eigentliche Handlung, was so die ersten Story-Elemente sind, dass die diesem Hörer mal wissen, worum es da eigentlich geht?
Ja, also erstmal vom Grundlegenden her eine richtig langweilige Geschichte. Es ist ein abgelegenes Dorf, das von einem Monster heimgesucht wird. 10 Millionen Mal gehört, auch klassische Layton-Geschichte, Professor Layton, Videospielserie Nintendo Level 5.
Oh, Maria ist ein großer Fan davon.
Ich bin ein größerer Fan, Maria. Nein. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von Maria, weil Maria ein großer Fan. Okay.
Das geht weiter wie beim Brief. Ey. Ich mag's, Johannes.
Der entscheidende Twist an der Geschichte ist dann, denke ich, dass der Fall nicht von PolizistInnen oder irgendwelchen GeheimagentInnen untersucht wird, sondern von WissenschaftlerInnen. Dass der Bürgermeister dieser Ortschaft sich an 5 WissenschaftlerInnen mit jeweils einem anderen Fachgebiet gewandt hat, die dieses Phänomen, diese Vorfälle auf wissenschaftlicher Basis untersuchen sollen.
Ja. Ich glaube, mehr verraten wir auch nicht. Tatsächlich, auch während des Spiels sind wir auch so in diesen Modus gekommen, in welche Richtung geht jetzt dieses Spiel. Ja, man geht so ein bisschen Richtung 3 Fragezeichen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen gedacht. Ja. Auch. Man geht so ein bisschen Scooby-Doo tatsächlich. Gell? Wir hatten so diese klassischen Scooby-Doo-Tropes auch im Kopf. Und am Ende ist es ja eine Mischung aus allem, gefühlt.
Mit Scooby-Doo kenne ich mich gar nicht aus. Das habe ich nicht verstanden. Muss ich später vielleicht googeln. Das hat mich tatsächlich nicht aktiv inspiriert. Du hast kein
Scooby-Doo, sagt dir gar nichts.
Ja, doch, das ist
die,
der Hund.
Die Scooby-Gang, die am Ende. Ja, ist der Hund. Ja. Aber die Gang, wenn die Fälle, die sind ja auch immer zu verschiedenen Orten oder Tatorten gerufen worden, wo sie auch Monster oder vermeintliche Monster finden sollten oder das Rätsel lösen sollten. Und am Ende ist so die klassische Finalszene immer die Demaskierung. Und dann war es entweder der Butler oder der Polizeichef oder sonst wer. Und das Monster gab's gar nicht. Und da hast du aber tatsächlich eine Bildungslücke, Johannes. Jetzt bin ich gerade schockiert.
Ich kann dazu direkt noch mal 2 andere Sachen sagen. Ich habe erst nach Veröffentlichung des Spiels 2 Sachen erfahren, nämlich dass Orte, die auf Heim enden, wie in meinem Spiel Notheim, so heißen, weil es da eine Burg gibt oder gab.
Okay.
Deswegen heißen Orte Heim. Und in meinem Spiel heißt ein Ort Notheim oder der Hauptort, und es gibt eine Burg. Habe ich einfach wahnsinnig Glück gehabt. Und dann habe ich noch erfahren, dass der Nachname Krüger Leuten gegeben wurde, die als Wirt oder Wirtin gearbeitet haben. Daher kommt der Nachname Krüger. Und auch das ist in meinem Spiel der Fall, dass die so heißen und diesen Beruf haben. Das ist kompletter Zufall. Und jetzt
intuitiv.
Ja, keine Ahnung, ob mein früheres Leben mir da irgendwie was in den Kopf geballert hat. Und jetzt noch dieses Scooby-Doo-Ding. Kannte ich nicht und ist anscheinend trotzdem, ja, komplett das.
Es gibt sogar ein Escape-Spiel für ein Scooby-Doo, das haben wir auch schon mal gespielt, ja, vor ein paar Jahren. Vielleicht solltest du dir das mal gönnen.
Für zu Hause
gibt's aber nur auf Englisch.
Oder ein Escape Room?
Ja, für okay. zu Hause, genau, gibt's nur auf Englisch. Kannst auch mit mehreren am Tisch spielen, weil jeder einen Teil dieser Scooby-Gang übernimmt. Mhm. Und du hast dann so ein Hausgrundriss, so eine Villa, wo du dich durchbewegst und auch dann klassisches Adventure kennst du ja auch. Der eine kann was öffnen, der andere kann was riechen, die andere kann deduzieren. Also sie haben auch unterschiedliche Fähigkeiten.
Ah, okay.
Ähnlich wie bei dir. Mhm. Also genau, das ist ja, wie du schon sagtest, die WissenschaftlerInnen haben ja unterschiedliche Fachgebiete und das spielt ja tatsächlich in deinem Spiel auch eine große Rolle, weil jeder irgendwann oder der Spielenden, je nachdem welchen Wissenschaftlerin er verkörpert, muss irgendwann ja sein Fachgebiet dann, ich sag mal,
nutzen.
Nutzen ist das richtige Wort. Ganz normales Wort
mit 6 Buchstaben.
Das schwere Wort nutzen, ja. Und was das Spiel ja auch besonders macht. Du hast das natürlich, auch in anderen Spielen haben wir das schon erlebt, wo du auch diverse Rollen hast, aber ich glaube noch nie ganz so konsequent durchgezogen wie hier. Man muss natürlich sagen, je nachdem, in welcher Besetzung man das spielt, wir haben es jetzt zu zweit gespielt, Maria und ich. Wir können jetzt nicht beurteilen, wie das tatsächlich final aufgeht, wenn es wirklich 5 Leute spielen und jeder sein eigenes Thema hat. Weil am Ende ist es so, wenn du zu zweit spielst, das kennst du ja wahrscheinlich wie, wenn du im Escape Room spielst, dann löst du jedes Rätsel zusammen.
Ja.
Und es gibt ja tatsächlich in der Mitte des Spieles, oder ich glaube im ersten Drittel, ja, hast du ja dann, gibt's ja einen Part, wo wirklich jeder dann für sich am Tisch tatsächlich sein Fachgebiet nutzen kann, um Rätsel zu lösen. Wo das so ein bisschen nicht so synchron abläuft, sondern tatsächlich du warten kannst natürlich, bis die anderen fertig sind, ihr Thema gelöst haben, oder wie wir das gemacht haben, wir haben jedes Thema zusammen gelöst am Ende. Ja. Aber diese Interaktivität, also die du in diesem Spiel natürlich forderst, zum einen, wie gesagt, einmal dieses verteilte Rollenlesen, was ab und zu mal vorkommt, und auch, dass du für jeden Spielenden tatsächlich auch, ich sage mal, dezidiert Rätsel vorgesehen hast, ist natürlich auch ein Wagnis, beziehungsweise, können wir später nochmal reden, du hast ja auch schon in Escape Rooms mitgearbeitet und da auch Rätsel designt. Das ist ja immer so dieser spannende Part. Geht das genauso auf, wie man sich das vorstellt, wenn man so ein Rätsel kreiert, wenn man so eine Story kreiert, dass wirklich die Leute so reagieren darauf, wie man sich's wünschen würde?
Danke für die Frage.
Gut, dann haben wir das nicht. Deswegen die Anschlussfrage, ja, auch in den Testspielen. Also wie hat sich das denn für dich rauskristallisiert? Also vielleicht kannst du auch mal sagen, dieses Spiel, wie es jetzt bei uns auf dem Tisch lag, so sah es wahrscheinlich am Anfang nach gar nicht aus. Null. Also wie viel Iterationsstufen hast du da durchgemacht oder inwieweit hat sich auch das Spiel entwickelt bis heute?
Das Making-of, jetzt.
Es begann alles an einem grauen Januartag im Jahre 1994.
Als du 14 Jahre alt warst.
Nee, 94 war ich null tatsächlich. Das ist ja eine absolute Unverschämtheit.
Was? Nee. Ja. Nein,
aber hier kein Age-Check.
Soll ich hier rechnen? Erwartest du, dass ich einen Podcast rechne oder nee, was?
Aber jetzt hier mal kein Age-Check.
Nein.
So, wir sind hier die Ältesten.
Maria hat ja mein Video gesehen und da habe ich erwähnt, dass ich die Ganz Idee genau. hatte, als ich 14 war. Da hatte ich, glaube ich, die Idee, so ein Spiel mit Umschlägen rauszubringen. Ich fand das immer schon nice. Dass man nacheinander verschiedene Umschläge öffnet und da dann Rätsel drin löst. Hörspiele waren damals, glaube ich, noch nicht Teil des Konzepts. Und ich wollte es als Adventskalender für meine Eltern machen und habe es dann einfach gelassen, weil es einfach absurd aufwendig ist. Also wer macht denn sowas? Wie bekloppt muss man sein? Ist es jetzt natürlich, also weil die Idee nicht so innovativ ist, haben auch andere Firmen solche Adventskalender mittlerweile rausgebracht. Also kennt man ja mittlerweile, dass es solche Adventskalender mit Umschlägen gibt. Und jetzt komme ich halt mit den Hörspielen dazu und mit dem Fakt, dass es sich nicht um einen Adventskalender handelt, sondern um ein normales Rätselspiel.
Das ist innovativ.
Ich habe ganz am Anfang der Entwicklung des Spiels mit einem Mensch zusammengearbeitet mit diesem Spiel, der sich gar nicht mit dem Markt auskannte. Und dann ganz viele Sachen wollte und Geld verdienen wollte und das möglichst generisch haben wollte. Und ich hatte ich ja vorhin schon drüber geredet, dass ich ganz viele meiner Ideen hart verteidigen musste. Und dann hat das irgendwann aufgehört, diese Zusammenarbeit. Und ich habe es dann noch verändern können, krass verändert und weiterentwickelt. Ja, und dadurch, dass es sich um mein erstes Spiel dieser Art handelt, absurde Änderungen teilweise, also wirklich Sachen, die gar nicht funktioniert haben, komplett rausgenommen, was für Abwege, da ist Rotkäppchen, die den Wolf trifft. Der Umweg ist ein Witz dagegen. An Umwegen, die ich gemacht habe bei der Entwicklung dieses Spiels. Naja.
Wie lange hat es denn eigentlich gedauert? Also wann?
Er hat mit 14 die Idee gehabt.
Ja, genau. Also
mit 15 hat
es bin ich 30. Also hat ungefähr 3 Jahre gedauert, dieses Spiel so zu entwickeln, bis es fertig wurde.
Wahnsinn.
Ja.
Und wie hast du angefangen? Mit der Story oder mit Rätselideen? Von welcher Ecke hast du dich genähert?
Ich näher mich bei all meinen Projekten tatsächlich immer von der Story. Ich versuche immer, Stories zu entwickeln, auch wenn ich Escape Rooms schreibe oder normale Brettspiele, die ja theoretisch eher mechaniklastig sind. Hab übrigens noch keinen Escape Room gestaltet für die Fans hier, die das hier normalerweise hören. Also das habe ich wirklich nur auf meinem PC hier liegen, die wertvollen Dateien. Aber genau, ich näher mich immer über die Story. Und das ist tatsächlich auch bei den Rätseln der Fall. Also auch die Rätsel in meinem Spiel sollen eigentlich so thematisch wie möglich sein, sich wirklich auf die Story beziehen. Stark.
Du hast ja auch Filmregie studiert, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Das hast du richtig recherchiert, das stimmt.
Ja, das ist super. Und hat dir das dabei geholfen? Also klar, klassische Aktstruktur. Man muss ja sagen, die drei Kolosse sind ja in 3 Akten tatsächlich aufgeteilt. Ja. Man kann das Spiel an 3 unterschiedlichen Abenden spielen, wenn man nicht so viel Zeit hat wie andere. Also wir haben insgesamt 5 Stunden gebraucht an 2 Tagen. Ich glaube, auf 6 Stunden ist es ausgelegt. Aber inwieweit hat dir das geholfen, dein Studium?
Ich muss das tatsächlich
also nicht nur im Leben, sondern natürlich auch beim.
Ich antworte auch für mein Leben. Ich muss tatsächlich regelmäßig von meinen Eltern verteidigen, dass dieses Studium nicht umsonst war. Es hilft mir in jeglicher Beziehung. Und es ist gar nicht so ein Riesenunterschied, was man als Regisseur wissen muss und als Game Designer wissen muss. Klar ist das Medium ein anderes. In dem einen setzt du Leuten nur was vor, in dem anderen können die Leute selbst beeinflussen, was sie machen, also Film und Spiel jetzt. Und ich muss als ein Regiestudium abgeschlossen habender Mensch auch sagen, dass ich echt überlegt habe, die Teile nicht Akte zu nennen, sondern Teile, weil es ist keine 3-Akt-Struktur. Die 3-Akt-Struktur gibt bestimmte Sachen vor, wo Höhepunkte und Wendepunkte zu haben sein sollen.
Ich wollte die Schwachstellen jetzt nicht ansprechen, Johannes. Also, hättest du jetzt auch drüber reden können.
Nö. Sollen die Leute alles wissen. Richtig, aber es ist in 3 Akte aufgeteilt. Es ist aber nicht die klassische griechische 3-Akt-Struktur, die mein Spiel hat.
Zumindest hast du es ja geschafft, dass man den nächsten Akt auch weiterspielen will. Ja? Also das ist ja auch, es endet jetzt nicht gerade irgendwie im Tal, sondern du hast immer auch einen Cliffhanger, wo du sagst, okay, ich will das jetzt weiterspielen. Und deswegen, wir haben es am ersten Abend, haben wir auch tatsächlich die ersten 2 Akte gespielt und den 3. Akt ja dann am nächsten Abend.
Auch Gefahr eine Schwäche des Spiels zu sein. Deswegen wird auch ab und zu auf der Spielschachtel auch gesagt, hey Leute, spielt wirklich nur einen Teil, quatscht dann noch nett und geht rechtzeitig ins Bett so und spielst lieber an einem anderen Abend. Und dann passiert's aber tatsächlich so, Gott, es ist so spannend, wir müssen unbedingt weiterspielen. 3 Stunden später, nachts um 1, sind alle, ich hasse dieses Spiel, warum haben wir weitergespielt? Ich will das nicht mehr spielen. Weil sie sich alle nicht mehr konzentrieren können nach 4 Stunden Rätseln.
Und die Rätsel haben es ja in sich. Also du hast ja deinem Spiel selbst die Stufe 4 von 5 gegeben. Und genau, die haben es ja tatsächlich, sind das durchaus knackige Rätsel dabei.
Ich muss auf BoardGameGeek gerade dagegen kämpfen. Da gibt's echt Leute, die mein Spiel als 2 von 5 einstufen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch eine Bewertung abgegeben habt.
Ja, ich glaube, ich habe eine 2 von 5 eingegeben. Also es ist
so.
Also wir reden ja hier von BoardGameGeek, Johannes. Mhm. Und da ist ja 5, geht's ja um komplexe Spiele.
Ja.
Also ich glaube, wenn du das Spiel im Kontext von allen anderen Genres siehst, die es auf BoardGameGeek gibt, ist es schon medium light, gell? Also, oder wie 2 immer da definiert wird. Es ist jetzt nicht dafür, dass du irgendwie ein Studium brauchst, wo du 1000 oder Regelkunde hast, wo du stundenlang erstmal dich durchs Regelheft durchquälst und jeden einzelnen Mechanismus und ergründen musst, dass du weißt, wenn du deinen Worker irgendwie dahin playst, dann geht auf der Leiste was nach oben und dann geht auf der Leiste was nach unten und der andere Spieler hat den Effekt, sondern es ist ja schon, ich sag mal, greifbar. Gerade heutzutage, wie du schon sagtest, es gab ja einige vor dir, die dir den Weg geebnet haben, was Rätselspiele angeht, und ich hatte tatsächlich auch schon die Diskussion, auch das ist ja auch, ich finde auch BoardGameGeek für die Geeks da draußen. Ich glaube, nicht jeden sagt Boardgame Geek was. Das ist die größte Community zum Thema Gesellschafts- oder Brettspiele weltweit, wo ihr tatsächlich jedes Brettspiel findet und jedes seine eigene Seite hat, den ihr folgen könnt, wo ihr es bewerten könnt, was Komplexität angeht, was die beste Spielenzahl angeht, etc. Und dann musst du dich natürlich ermessen mit Monopoly und Risiko auch, ja. Und dementsprechend stehst du ja daneben und dann kannst du die Spiele auch raten von 1 bis 10. Und dann sind wir beim Thema Raten. Also wie ratest du so ein Exit-Game? Wenn du auf die Exit-Games schaust, die sind ja auch tatsächlich von Cosmos auch unterschiedlich geratet. Ich habe auch schon mal die Frage bekommen, eigentlich wieder nur eine 7 von euch. Dabei denken wir, das ist unser bestes Spiel, ja. Und aber trotzdem setze ich das ja da in dem Kontext nicht mit den Rätselspielen alleine, sondern ich setze das ja meistens mit der Spielerfahrung.
Ja.
Und wie gesagt, über Ratings kann man sich, glaube ich, herzlich streiten, diskutieren, wie sinnvoll die sind. Ist eine 8 für ein Rätselspiel das gleiche wie eine 8 irgendwie für Everdell oder Co. oder Zug um Zug, Legacy, oder ist es was anderes? Aber am Ende muss es Spaß machen. Und ich finde auch, Boardgame Geek macht das auch sehr gut. Die schreiben irgendwie 8, irgendwie immer willing to play, oder 7, if I'm in the mood to play. Also sprich, das kann man dann schon gut einordnen.
Ist ja fast wie bei Michelin-Sternen. Für dieses Spiel kann man einen Umweg machen. Dieses Spiel ist eine Reise wert. Ehrlich gesagt, bei Escape Rooms, warum gibt's das eigentlich nicht? Dieser Escape Room ist eine eigene Reise wert. Naja.
Gibt's ja manchmal. Das sind so diese Must-Playrooms, die wir manchmal küren. Also dementsprechend. Und deswegen, ich finde, eine 2 ist völlig angemessen. Also es ist per se jetzt auch, ich finde jetzt, es ist ja nicht unzugänglich. Und ich finde, das macht's ja auch aus. Du hast ja, es ist trotzdem zugänglich, selbst wenn du noch nicht unbedingt ein Rätselspiel gespielt hast, du kommst aber rein. Und ich glaube, da kannst du bestimmt auch drüber herzlichen Monolog führen wahrscheinlich, ist das Thema ja eh Escape Games. Escape Games oder Exit-Spiele. Wie einfach ist tatsächlich das für Menschen, die auch noch nie in einem Escape Room waren? Ja. Weil ich finde, du weißt ja, die Logiken eines Escape Rooms musst du auch erstmal lernen. Und man hat damals den Versuch gemacht, mit diesen Exit Games unter anderem, die, ich sag mal, auf den IKEA-Tisch nach Hause zu bringen, ja? Und aber du weißt ja auch, wie das ist, wenn du das erste Mal in einem Escape Room stehst, du stehst wie die Ochs vom Berge, ja? Also du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Wir haben das ja öfters, wenn wir mal mit Menschen in den Escape Room gehen, die noch nie einen gespielt haben. Maria und ich, wir pacen da drinnen los, wir wissen, wo wir zu schauen haben, wir wissen, wie wir was zueinander irgendwie in Beziehung zu setzen haben. Die stehen drinnen und denken, was macht ihr da? Das ist total weird, was ihr macht. Und ich glaube, das ist ja auch die große Herausforderung bei Rätselspielen, wenn du sowas rausbringst. Wer ist deine Zielgruppe? Und tatsächlich, wie gestaltest du auch tatsächlich, ich sag mal so, den Einstieg? Und ich glaube, auch am Anfang, du hast dich ja auch entschieden, ich sag mal, relativ einfachere Rätsel zu nehmen, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass sie für andere, die nicht so viel Escape Room spielen, schon knackiger sind. Aber wie bist du tatsächlich rangegangen, so ans Rätseldesign?
Erstmal Handshake-Emoji, Sebastian. Da kann ich ja wirklich nur zustimmen. Da war ein bisschen Kritik dabei, ein bisschen Lob. Das war ja wunderbar, was du gerade alles gesagt hast. Ja, und ich bin da rangegangen, wirklich sehr unbeholfen. Also teilweise ist die Schwierigkeit auch, also nicht teilweise, sondern die Schwierigkeit ist im Spiel sogar unterschiedlich. Manche Rätsel sind viel leichter als andere. Und das würde ich dann versuchen, beim zweiten Spiel auch zu vermeiden, dass man die Schwierigkeit wirklich konstanter angeben kann. Ich hatte die Überzeugung, es war gar nicht so unabsichtlich, ich hatte die Überzeugung, dass das Spiel schwerer werden sollte nach hinten raus. Sagt man das, nach hinten raus?
Ja, okay. Nach hinten raus, ja.
Dass es erstmal einfacher ist, einzusteigen und dann die SpielerInnen, die ja das erste Rätsel gelöst haben, mit dem zweiten Rätsel mehr gefordert werden als beim ersten, weil sie waren ja beim ersten dabei. Das kann ich denen ja dann zutrauen. Und genau so einen Aspekt gibt es. Und dann, was hattest du gerade noch erwähnt? Also Komplexität ist nicht Schwierigkeit. Korrekt. Ich habe ehrlich gesagt in den Begriff Schwierigkeit benutzt in meinem Spiel mit 4 von 5, meine damit aber auch ein bisschen die Komplexität. Also ich halte es auch für eine Schwierigkeit an einem Rätsel, wenn man viel Text lesen muss, erstmal um das Rätsel überhaupt zu verstehen. Obwohl das Rätsel dann letztendlich unfassbar einfach ist. Du brauchst nur die eine Information aus dem Text und musst sie woanders einsetzen, woanders verwenden. Dadurch, dass es ein Text ist, keine Ahnung, mit mehr als 10 Zeilen, denke ich, ist das Rätsel schon komplex. Ja. Und ich habe mich tatsächlich hier und da echt versucht, in die Rolle eines Menschen reinzuversetzen, der noch nie einen Escape Room gespielt hat. Und auch mit solchen Leuten getestet tatsächlich. Nicht nur mit erfahrenen SpielerInnen getestet, sondern auch mit meiner Tante.
Und ja. Wie hat sie sich angestellt?
Ja, also mein Cousin war auch dabei, der hat das dann ein bisschen übernommen, aber ihr Feedback war ja trotzdem sehr hilfreich und großartig.
Ich gehe auch davon aus, dass sich keiner so ein Spiel spielt, der keine Affinität zum Thema Rätseln hat, also und zum Escapen. Wie du schon gesagt hast, Exit definiert sich über Exit, da hast du gleich irgendwie die Connection zu Escape Rooms, wobei wahrscheinlich auch viele vorher nicht wussten, was ein Escape Room ist, bevor sie ein Exit-Spiel auf dem Tisch hatten. Mhm. Vor allen Dingen auch, nachdem die ja Spiel des Jahres geworden sind, haben sie ja eh nochmal eine viel höhere Exposure bekommen. Und ich glaube, das ist so, da hat jede Seite der anderen geholfen. Exit-Games haben so ein bisschen mehr geholfen, das Thema Escape Room in die Breite zu bringen. Aber nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, ein Exit-Game würde es auch ohne ein Escape Room am Ende des Tages nicht geben. Und du sagst jetzt, das ist ein Rätselspiel. Da gibt's natürlich auch unterschiedlichste Arten und Weisen. Es gibt natürlich klassische Logikrätsel, gell? Wo du irgendwie so einen Logikrätselblock zu Hause hast, ohne irgendwelche Geschichten. Und du hast ja trotz alledem versucht, ja auch klassische Escape Room Elemente mit reinzubauen. Also du hast ja einige Gimmicks drin, die auch tatsächlich sehr spaßig waren und auch sinnvoll waren. Die nicht nur ein Gimmick an sich waren. Es gibt ja auch manche Spiele, die packen Gimmicks rein, da stellst du dir was auf den Tisch und dann steht das da, bloß um zu stehen. Aber es hat tatsächlich keine richtige Bewandtnis fürs Game an sich und du hast dir da echt Gedanken gemacht. Und da können wir dann, glaube ich, auch nochmal zum Thema kommen, weil du schon sagtest, es ist viel zu günstig, also gefühlt für das, was da drin ist. Es ist ein Kampfpreis, 35 Euro. Da bekommst du eine ganze Menge dafür, dass es fast 6 Stunden Spielzeit ist, dafür, dass es Hörspielelemente hat, dafür, dass du wirklich auch alles in Eigenregie machst und wahrscheinlich auch nicht die klassischen Skaleneffekte nutzen kannst, die ein klassischer Verleger nutzen kann, um Dinge zu produzieren. Lass uns auch gleich mal darüber sprechen, wie es deiner Zunge und deinen Fingern geht, weil du das ja auch alles selbsthändig verpackst. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber
Die Zunge hat mich gerade kurz irritiert, bis ich an die Umschläge gedacht habe. Genau, ich war gerade.
Das wäre ein anderer Podcast hier.
Aber das war dir ja tatsächlich auch wichtig, solche Elemente mit reinzubringen. Und aber auch tatsächlich, ja, auch die wirtschaftliche Kalkulation, da hast du die gemacht oder ist es wirklich für dich ein leidenschaftliches, also ein Passion-Project?
Wenn ich sie nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre ich ein enormes Risiko eingegangen. Da wäre ich schon enormer Idiot gewesen, wenn das komplett unwirtschaftlich gewesen wäre. Also ich kann vom Gewinn halt eine zweite Auflage produzieren. Sag ich so, so ist es, ne? Aber ich zahle mir selbst kein Gehalt vom Spiel, vom Gewinn. Das wiederum geht also nicht. Ich mache das hier wirklich alles kostenlos für die Menschen, ja? Wie auch Donald Trump schon mal sagte, oder Bane aus, was ist das,
Batman? Batman
oder Spider-Man? Nee, es war
Batman tatsächlich.
Batman, ja. Genau, ein neuer Bösewicht ist in der Stadt. Und ein realistischer Preis, wenn man mal wirklich aus der Sicht eines Verlages sprechen würde, wäre für dieses Spiel, so wie ihr es gespielt habt, 60 Euro. Mhm. So.
Jetzt kommen wir zu dem
Thema. Es gibt schon irgendwelche Kompromisse, dass man das Spiel an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verändert und dann auch als Verlag das zu einem Preis zwischen 35 und 60 Euro verkaufen kann. Aber ja, 35 ist halt schon das Niedrigste, was ein Mensch vollbringen kann. Ja.
Und wenn wir jetzt zum Thema Verlage oder Verlag sprechen, du hast das wahrscheinlich auch verschiedenen Verlagen angeboten, oder? War es dein Ziel, das Thema an einen Verlag zu bringen? Oder war es schon immer für dich eher so ein Ding, das mache ich?
Das hat sich relativ früh erledigt mit dem Verlag. Ich kannte Silke vom Würfel und Zucker schon von davor. Ich habe davor schon andere Brettspiele entwickelt, Brettspielprototypen von normalen Brettspielen, die man auch mehrmals spielen kann. Und Silke hatte mir damals schon relativ früh gesagt, wenn das ein Verlag rausbringen soll, dann muss das und das hier definitiv raus. So. Und dann habe ich gesagt, ich will das aber nicht rausnehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann musst du es halt selber machen. Und dann habe ich das auch selber gemacht. Also es kam nicht nur von Silke jetzt die Idee. Ich habe das davor auch schon vermutet. Aber aber habe es auch gerne gemacht.
Bist du in der Lage, also, ein konkretes Beispiel zu nennen, was nicht gegangen wäre?
Ja. Ja,
ohne zu spoilern? Ja, eben, genau. Ja. Dann machen wir das im Hintergrundgespräch dann.
Naja, also man kann, es macht vielleicht auch ein bisschen Lust zu sagen, dass man im Spiel ein Experiment durchführt. Mhm. Also es wird ein bisschen chemisch an einer Stelle. Und das, da habe ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Also das ist eine Sache, die für Verlage wahnsinnig schwierig ist, weil sie dafür halt eine eigene Fabrik beauftragen müssen, die nur das herstellt. Während die andere Fabrik halt Papier herstellt, muss diese Experimentzutat dann von einem ganz anderen Hersteller kommen, was es doppelt so aufwendig macht. Okay. Und es ist tatsächlich auch für mich für die in der Herstellung so anstrengend, dass ich sehr am Überlegen bin und ehrlich gesagt mich sogar entschieden habe, dass dieses Element in der zweiten Auflage nicht mehr drin sein wird.
Nein!
Es ist so absurd anstrengend.
Jetzt steigt der Preis für die erste Auflage ins Enorme auf den Schwarzmarktbörsen.
Kannst du ja nicht nochmal verwenden.
Leute, schlagt zu, wenn ihr dieses Erlebnis haben wollt.
Wer noch eine unverpackte Version erfunden hat, der auch nicht ausgepackt. Eine nicht ausgepackte Version davon hat, ihr könnt sie jetzt teuer verkaufen.
Ist so. Ich unterschreibe auch gerne auf der Schachtel. Richtig, also absurder Aufwand, sitzt man fast 2 Tage dran, um das 150 Mal herzustellen. Nur damit die Leute ihren Spaß haben. ja, also da ist ein konkretes Beispiel. Mhm. Ja.
Das sind ja auch die Baumomente dann, die ja das Spielerlebnis für uns zumindest ausgemacht haben.
Es gibt aber noch mehr. Also ja. Es ist nicht nur das eine.
Ihr werdet auch mit der zweiten Auflage Spaß haben.
Genau. Ja. Das FSK-Rating. Wie bist du auf 14 Jahre gekommen?
Altersempfehlung.
Ja, ja, ist ja die Altersempfehlung. Ja, FSK ist nur filmemäßig, meinst du?
Ja, genau.
Ja, okay, die Altersempfehlung.
War trotzdem eine freiwillige Selbstkontrolle. Es hat tatsächlich ökonomische Gründe und da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Das haben mir einfach erfahrene Leute gesagt. Hier ab 14 darf man irgendwie, ab 14 gelten Leute nicht mehr als Kinder und dann, also in bestimmten Zusammenhängen natürlich nur. Und dann darf man halt muss man bestimmte Sachen nicht ausweisen. Und eine Sache, die mir jetzt konkret einfällt, die für mein Spiel jetzt keine Rolle mehr hat, ist die CE-Kennzeichnung, die man nur braucht, wenn man international verkauft, also innerhalb von Europa zum Beispiel. Die braucht man zum Beispiel auch nicht, wenn ein Spiel ab 14 ist. Die ist nur wichtig. Ganz, ganz interessant. Ich meine, gut, natürlich super logisch, weil Hidden Games eine Firma ist, die professionell arbeitet. Aber die Hidden Games Fallakten haben keine CE-Kennzeichnung, weil sie ab 14 sind. Und dann haben sie jetzt ein neues Spiel rausgebracht unter Verdacht, das ab 8 ist oder ab 10 oder ab 12. Nee, ist glaube ich sogar ab 12. Und da ist direkt das CE-Kennzeichen drauf. So habe ich auch direkt
mal überprüft. Wieder was gelernt, ne? Ja.
Wir lernen auch was.
Ein Wissenspodcast.
Ja, ist nicht nur repetitiv, wo wir beide mal das Gleiche erzählen, sondern man lernt auch mal was Neues.
Genau, also stimmt, da kann ich jetzt nochmal einen sinnvollen Satz hinterher sagen. Auch wenn man international verkauft und die CE-Kennzeichnung braucht, wenn es ab 14 ist, vielleicht rede ich jetzt auch Unsinn, aber ist ja auch bloß der Escape Maniac Podcast.
Faktencheck gibt's nach der Sendung.
Wenn man international verkauft und ein Spiel ab 14 ist, braucht man auch international vielleicht keine CE-Kennzeichnung. Ah, aber das ist absolut nicht mein Fachgebiet. Lass uns über was Kreatives reden.
Ich wollte gerade sagen, so fachlich waren wir, glaube ich, noch nie hier im Podcast.
Ich wurschtel mich dadurch.
Dann wissen wir ja auch noch, dass du schon andere Spielende hattest, die auch etwas bekannter sind, nämlich unter anderem Inka und Markus Brandt, die Autoren der Exit Games. Was haben sie dir denn an Feedback gegeben? Wie fanden sie denn dein Spiel?
Da gibt's eine ganz tolle Geschichte, die habe ich ehrlich gesagt schon erzählt im Würfel- und Zucker-Video. Es ist auch ein bisschen eine visuelle Geschichte. Es wird also für den Podcast ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, ein bisschen ASMR jetzt. Markus Brandt hat nach dem Spiel sich so Teil des Spielmaterials nochmal zur Hand genommen und hat so gesagt, also großartig. Ne? So, weil ihm auf die Schnelle nichts Negatives eingefallen war. Eine Sache, die sie mir gesagt haben, was wohl an dem Spiel extrem gut sein soll, eventuell habt ihr das auch schon gesagt vorhin, dass die SpielerInnen gut geführt werden. dass immer so relativ gut klar ist, was gerade als nächstes passieren soll und wann der Moment ist für einen selbst, um mal auf Toilette zu gehen. Wenn einem das Rätsel nicht gefällt, okay, dafür brauchen sie jetzt so 20 Minuten, da habe ich jetzt Zeit, um mal kurz ein neues Getränk zu holen. Oder ja, einfach ohne halt dabei langweilig zu sein. Ne? Also theoretisch ist es ja auch irgendwie eine Aussage, okay, ich weiß, was als nächstes passiert und was danach passiert. Das klingt ja auch erstmal ein bisschen langweilig. Aber irgendwie habe ich da wohl aus Versehen, nein, natürlich mit Glück, ja, einen ganz guten Weg gefunden, ja, wie Leute überrascht sein können weiterhin und trotzdem gut geführt werden.
Das ist ja auch Regie führen im Prinzip. Im Prinzip führst du ja die Spielenden durch das Spiel durch, aufgrund deiner Erfahrung als Regisseur. Aufgrund deines Studiums.
Korrekt.
Ja, genau.
Was? Ja, ja. Kann Mama und Papa so vorspielen. Daran liegt's. Aber es liegt natürlich auch daran, dass du wirklich sehr, ja, jetzt wo du sagst, du bist wirklich sehr präzise in dem, was es zu tun gibt für die Spielenden. Also du hast ja manchmal auch bei Exit Games oder anderen Games, manchmal überlegt man ja, okay, ich weiß, was ich machen muss, aber ich weiß nicht, wo ich ansetzen muss. Und ich finde, die Art, wie du die Rätsel konzipiert hast, sind schon sehr konkret. Klar mussten wir auch ab und zu ein, zwei Mal überlegen, welches der 1000 Dokumente, die plötzlich bei uns hier noch auf dem Tisch lagen, die wir nicht weggeräumt haben, jetzt eigentlich noch zum Rätsel gehört. Aber es ist trotz alledem immer sehr, wie du schon sagtest, doch fokussiert auf den nächsten Schritt.
Es ist tatsächlich eine, wenn man irgendwann mal in 10.000 Jahren Steintafeln findet mit Sätzen von mir, dann wäre das eines von meinen 10 Geboten tatsächlich, wie ich spiele oder auch Escape Rooms gestalte. Ich finde es ganz wichtig, dass Leute nicht das Rätsel finden müssen, sondern die Lösung. So, das Rätsel braucht nicht versteckt sein. Es kann schon relativ schnell klar sein, was getan werden muss. Es muss dann nur, also, versteht ihr?
Ja, wir verstehen es. Also, verstehen ihr es da draußen auch?
Um das dann zu schaffen, so das kann gerne dauern, es muss trotzdem Spaß machen, aber überhaupt erstmal klar zu sein, was ist ihr eigentlich von uns verlangt? Und wenn nicht, dann eben auch eine Hilfestellung. Es gibt im Spiel auch eine Hilfestellung, wenn man die Videos weiterlaufen lässt, also was man auf jeden Fall machen sollte, dann wird einem dann auch irgendwann gesagt, hey, hört mal zu, also das ist jetzt die Aufgabe, was auch ehrlich gesagt nicht einfach nur eine Hilfe ist, sondern auch ein wichtiger Fallback, weil es wahnsinnig schwer ist, falsche Fährten auszumerzen von Rätseln und dann irgendwann muss man Leuten schon echt mal sagen, hey, ihr seid gerade also auf dem komplett falschen Weg. Also wirklich gar nichts davon, was ihr gerade macht, ist gerade gefordert. Ja, und ja, das ist zum Beispiel auch Teil des Spiels.
Aber witzig, dass du das als Fallback bezeichnest, wenn das Video weiterläuft. Ich glaube, wir haben das als
aktiv genutzt.
Ne? Integrativen Bestandteil des aktuellen Kapitels genutzt oder Umschlags genutzt, weil du hast ja per se auch noch mal weiter down, also below the fold, also am Ende der Seite hast du ja, Entschuldigung für dieses ganze Denglisch, hast du ja tatsächlich auch nochmal Hinweise.
Ja.
Wo man also Schritt für Schritt ja ins Rätsel reinkommt, die sind auch sehr gut formuliert, fand ich, und nicht, haben nicht zu viel verraten. Und gerade in den Videos, wenn dann plötzlich jemand auftaucht oder so, dann noch, ja, wo du es am wenigsten erwartest. Ich dachte, ohne das würde man eh nicht wissen, um was es
vollkommen
geht.
Vollkommen richtig.
Also deswegen wir haben es tatsächlich immer laufen lassen.
Das war ein bisschen vage formuliert von mir. Ich meinte nicht, das Video weiterlaufen lassen ist das Fallback, sondern dass das aktuelle Ziel eingeblendet wird.
Ah, okay.
Später im Video. Ja. Ne, also das Video läuft auch weiter mit Atmosphärengeräuschen. Also es hat auch einfach eine atmosphärische Funktion. Und es wird auch, ich habe das irgendwo eingebaut, ich glaube, in den ersten Dialog, da wird dann gesagt, lass das Video weiterlaufen und lest den Dialog in verteilten Rollen. Also habe ich auch extra nochmal geschrieben, dass sie da das Video nicht anhalten sollen, um die Leute zu konditionieren wie einen Hund. genau. Ja, ich meinte nicht das gesamte Video, sondern ich meinte nur das aktuelle Ziel, was eingeblendet wird als Fallback in dem Fall.
Was auch aufgefallen ist in dem Spiel, ist deine Liebe zu Easter Eggs. Also gerade wenn man, ich glaube, sehr nerdig, geekig unterwegs ist, was ja heutzutage mittlerweile zum Glück auch eine kleine Adelung ist. Man findet ja komplett überall Anspielungen. Vielleicht nicht zu Scooby-Doo, weil du den nicht kanntest, leider.
Mache ich aber im zweiten Spiel, Sebastian. Schreibe ich mir gleich. Ja. Also, sorry, dass aber ich das nicht gemacht habe.
Aber nur, wenn du es selbst gespielt hast oder geguckt hast.
Er muss es mal schauen.
Ja, genau.
Du, Sebastian.
So. Und aber trotzdem, man kommt immer wieder ins Schmunzeln. Also es gibt so viele auch popkulturelle Referenzen, es gibt Referenzen zu Escape Rooms tatsächlich, ja, zu real existierenden, auch Hamburger Escape Rooms, wo einem als Enthusiast so ein bisschen das Herz aufgeht und man immer ein bisschen am Schmunzeln ist. Wie hat deine Tante alles verstanden?
Nee, also es ist auch, glaube ich, gar nicht nur Referenzen aus dem popkulturellen Bereich. Das kommt bei mir auch zum Glück relativ intuitiv, dass ich einfach schaue, wie ich verschiedene Gags einbaue, aber welche Gags, die kommen zu mir, sie finden mich. Und dann habe ich auch so Sachen drin im Spiel wie lecker Palmöl, was einer vielleicht mal richtig funny findet, dass sowas auf einer Verpackung steht von der Süßigkeit, was jetzt überhaupt nichts mit Herr der Ringe oder Spider-Man zu tun hat.
Ja.
Schon zwei größere Anspielungen auf Herr der Ringe sind drin im Spiel. Aber ja, ansonsten halt wirklich so ganz kleine Gags aus den verschiedenen Bereichen, weil ich grundsätzlich nach Spaß und Auflockerung suche in solchen Spielen auch. Und selbst wenn man nur Spaß für 5 Sekunden hat, selbst wenn es nur für einen kurzen Lacher sorgt, dann ist es das wert, das auszuarbeiten. Ja.
Was ich auch sehr schön fand, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ist, dass du dieses Thema Umweltschutz auch mit eingebaut hast bei deinem Spiel. Auch bei deiner Verpackung, da hast du auch in deinem anderen Video schon von erzählt, dass du drauf geachtet hast, dass es alles FSC-Papier ist, heißt das so? Korrigiere mich gerne. Genau. Und dass du auch einen Ausgleich gezahlt hast, einen CO2-Ausgleich. Ja. Das fand ich schon richtig beeindruckend, aber auch die Story vom Spiel führt mal wieder zu dem Thema auch manchmal hin, so durch Artikel etc., die man dort lesen kann. Also das ist schon sehr löblich.
Ich versuche grundsätzlich gute Arbeit zu machen, was das angeht. Ne, es ist ja auch tatsächlich so ein Thema, wie man kann das Spiel nur einmal spielen und danach schmeißt man es weg. Das ist ja Müll. So, dann ist es ja direkt schadet man dem Planeten. Und dann versuche ich eben, meinen Einfluss darauf so gering wie möglich zu halten. Und hab auch, glaube ich, in meinem eigenen YouTube-Video schon gesagt, dass diese CO2-Ausgleichszahlung wahnsinnig niedrig ist. Ne? Also es macht's wirklich gar nicht teurer, das Spiel. Und das sollte eigentlich jeder machen. Das sollte überhaupt kein Thema sein. Es sollte überhaupt nicht anklickbar sein, sondern es sollte immer automatisch gemacht werden. Das konnte ich mir easy leisten und es trotzdem noch zu so einem Spottpreis anbieten.
Wie stehst du eigentlich zu dem Thema, gerade bei den Exit Games fällt mir das mal sehr stark auf, dass das ganze Spielmaterial ja zerrissen werden muss. Nicht werden muss, aber es passiert nun mal einfach im Laufe des Spiels, dass du gewisse Elemente da durchaus zerschneiden darfst, umknicken darfst und dann sind die Materialien eben derart, dass du sie nicht wiederverwenden kannst.
Ich versuche grundsätzlich, gute Situationen am Spieltisch zu erzeugen. Also was macht Spaß? Und eine Sache, die, glaube ich, wirklich gar keinen Spaß macht, ist, wenn man im Verlauf des Spiels die Schachtel zerstört und das Spiel gar nicht mehr zurückpacken kann, sondern wirklich so mit einer Armbewegung vom Tisch kehren muss, direkt in den Altpapier-Korbtasche, was auch immer man da hat. Also das gibt es auch in meinem Spiel nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, mit dem Spielmaterial zu arbeiten und Sachen zum Beispiel zu beschriften. Also das passiert in meinem Spiel, wenn man es denn so spielt, wie es gedacht ist, sehr, sehr häufig. Man kann das halt umgehen mit Bleistift oder was weiß ich, indem man es einfach nicht beschriftet, so indem man das verwehrt, das Ding zu beschriften, um es dann an jemand anderes weiterzugeben. Ich will solche Leute nicht schämen, weil dies hat ja dann wahrscheinlich auch den Grund, dass sie sich solche Spiele grundsätzlich nicht leisten können und dass sie das dann nochmal weiterverkaufen wollen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Anleitung zum Zurücksetzen im Spiel. Und übrigens, ich habe auch bei euch gesehen auf BoardGameGeek, bei euch steht das Spiel nur noch als Previously Owned. Ihr habt es schon weitergegeben.
Nee, steht hier genau neben uns. Aber ich muss da so ein bisschen Datenbank führen, dass Maria nicht das Gefühl bekommt, dass wir zu viele Spiele haben, weil da werde ich immer ermahnt, weil neben Escape Room
Arsch deine Frau.
Ja, immer.
Weil neben Escape Room Spielern bin ich auch leidenschaftlicher Brettspieler. Oder wir.
Ja. Doch, ich, du darfst mitmachen. Also genau, Basti besorgt das immer und ich mache immer mit und gewinne. So funktioniert das hier bei uns. Nee, aber tatsächlich, dieses One-in-One-out-Regel, die findet nicht immer Anwendung bei uns.
Aber nochmal drauf zurückzukommen, tatsächlich, manche Spiele, wenn wir sie so handhaben können, dass sie noch brauchbar sind, geben wir sie tatsächlich auch an Freunde weiter. Mhm. Wenn es uns besonders gut gefallen hat.
Genau, nicht mal aus finanziellen Gründen, sondern tatsächlich einfach, weil dieser Gedanke, es nur einmal zu benutzen, finde ich einfach wahnsinnig schade, ne? Weil da ja so viel Arbeit reingesteckt wurde in ein Produkt und auch gerade so dieses Nachhaltigkeitsthema ist dann schon, wenn man sagen kann, ey, wir können es noch weitergeben. Das ist eigentlich so bei uns der Antrieb, warum wir sagen, wir gucken mal, ob wir es hinbekommen, ohne was zu zerstören. Aber man merkt ja sehr schnell, ob das sinnvoll ist oder nicht, ne? Also wenn man sich da jetzt erst einen abkrampft und irgendwas kopieren gehen muss oder so, damit man das nicht mal, also um Gottes Willen, nein, ne, das würden wir dann auch nicht machen, ne? Aber
kopieren und laminieren ist natürlich so der letzte Schritt so, das hoffe ich auch nicht, dass zu viele Leute das machen, aber ich habe ehrlich gesagt auch so ein paar, ich find's auch schade, wenn Leute die Sachen nicht beschriften. So, weil das ist halt wirklich Teil des Spaßes, das habe ich mir schon so bei gedacht, weil es mir selber, schon wieder gesagt, ich mache Spiele so, wie ich sie selber gerne spielen würde. Ich verlasse Toilettenkabinen übrigens auch gerne so, wie ich sie vorfinde. Das Beschriften von Gegenständen macht mir wahnsinnig Spaß. Neulich hat jemand mal gefragt, warum, oder ob man mal die Umschläge in meinem Spiel nicht vielleicht offen lassen könnte. Damit sie nicht so, dass sie nicht so zerstört werden beim Öffnen. Also, wenn man halt einen Umschlag normal öffnet. Und auch das, ne, so ein verschlossener Umschlag ist eine Wundertüte. Ich möchte, dass Leute den in die Hand nehmen und ich möchte, dass sie so fühlen, was könnte denn drin sein? Oh, hier ist was Hartes. Oh, das kann ich ja schwer biegen. Und oh, hier ist ein Objekt drin. Was dann am Ende des Spiels auch noch einen ganz anderen rätselrelevanten Aspekt hat.
Das ist aber das, was andere auch beschreiben als die Magie von tatsächlich Zahlenschlössern, ja? Also du willst ein Zahlenschloss in einem Escape Room meistens ja auch nicht missen, weil für viele ist das ein magischer Moment, tatsächlich die Kombination eingegeben zu haben und diese Haptik, die sich mit Emotionen verbindet. Und ich glaube, das ist das, was du auch mit Umschlägen beschreibst.
Habe ich noch nie gehabt. Mhm.
Alles gut, ne? Ich hatte das schon tatsächlich. Findest du trotzdem ganz gut, wenn man so ein oder zwei Zahlenschlösser so hat im Raum und nicht mehr, bitte, Leute, ne? Also so zwei würde dann auch reichen, maximal. Nee, aber es stimmt schon. Ja, es sind solche einfachen Sachen und da gehört eben ein bisschen Zerstörung dazu, auch wenn Zerstörung ein wahnsinnig hartes Wort ist, aber man arbeitet halt mit dem Material.
Ja. Aber es gehört ja auch dazu, wenn du, ich sag mal, so ein Escape Room Erlebnis schaffen willst, brauchst du ja dieses haptische Element dabei und da gehört einfach dazu Manipulation oder tatsächlich das Beschriften, das Zerschneiden von Objekten, weil sonst kommt das Feeling auch nicht rüber. Da kann ich mir auch, wie ich vorhin schon sagte, einen Rätselblock kaufen, ja, wo ich tatsächlich irgendwie Sudokus löse oder andere Knobelrätsel. Aber für mich gehört zu so einem Erlebnis tatsächlich dazu, dass ich etwas greifen kann. Dass
du was machen kannst.
Dass ich was machen kann, ja.
Und witzigerweise ist in meinem ersten Spiel, also in die drei Kolosse, Zerschneiden gar kein großes Thema. Man benutzt zwar einmal eine Schere, aber einfach nur, weil es zu teuer war, Karten in das Spiel reinzulegen und man muss halt den A4-Zettel zerschneiden, damit es einzelne kleine Karten werden. Das stimmt, ja. Und kann die Karten dann halt einfach benutzen, weil für den zweiten Spieldurchlauf. Ich habe an zwei Stellen im Spiel ein Objekt oder ein Objekt, das man aufbraucht.
Ja.
So, und da muss man dann wirklich überlegen, okay, benutzen wir jetzt nur die Hälfte davon? Da kann ich jetzt ja sagen, das ist das Experiment, über das wir vorhin auch gesprochen haben. Und wenn man nur die Hälfte benutzt, dann darf man auch nur die Hälfte an Wasser benutzen zum Beispiel. Sonst wird ja der Effekt halb so stark.
Das ist wie beim Backen.
So, das sind dann wieder so Gedanken. Du musst aber erst mal
drauf kommen, ja.
Das sind so Gedanken, die ich von SpielerInnen eigentlich nicht abverlangen kann. Aber ja, naja, so viel dazu von mir.
Wir haben jetzt wahnsinnig viel über dich und das Spiel erfahren. Also über dich noch nicht so viel. Vielleicht können wir noch die letzten paar Minuten darauf verwenden. Vor allen Dingen hast du ja auch geschrieben, du hast ja auch an Escape Rooms mitgearbeitet. Und du hast ja auch an einem Escape Room mitgearbeitet, den wir auch beide schon gespielt hatten. Mhm. An dem Exorzisten von Escape Room, der uns tatsächlich auch sehr viel Freude bereitet hat. Und du meintest ja, du hast auch mehrere Konzepte auf deiner Festplatte. Mhm. Ist das also, wenn ich jetzt sagen, ist das deine Leidenschaft, antwortest du mit ja.
Deswegen, nee, du darfst mir auch geschlossene so Fragen stellen, Sebastian.
Genau, man sollte nicht so einfache Fragen stellen.
Ich bin nicht so ein Typ, ja. Du musst nicht den Markus Lanz machen.
Wie hat man sich das vorzustellen? Wie fühlt man sich dabei, wenn?
Ja. Aber wie geht's dir denn gerade in deiner Kaminade, Johannes?
Sehr gut, Sebastian, danke.
Du könntest ja probieren mit der Frage, was fehlt, damit diese Räume von der Festplatte in die Realität umgesetzt
Geld.
Werden?
Danke für die Frage. Nein, immer. Also
das sind die 35 Euro, du musst es halt erhöhen.
Ja, es sind noch nicht mal das. Also wirklich, es soll Leute gegeben haben, die mit 30 schon eigene Escape Rooms hatten, wenn sie mit großen Theatermogulen zusammengearbeitet haben. aber
Das ist doch gemein.
Liebe Grüße. Ich gehöre da nicht dazu. Ehrlich gesagt, ja, die Ideen, die ich habe, oder zumindest die Hauptidee für ein Escape Room, ist wahnsinnig teuer. Die hält halt auch mit den guten Konzepten in Deutschland. Ich denke auch, man muss da mithalten. Also der Hype, den Hype gibt's nicht mehr oder ist zumindest so klein geworden, dass ich jetzt auch nicht irgendwie Lust habe, durchschnittliche Escape Rooms zu machen, sondern das müssen schon sehr gute werden. Ja, und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird das nichts. Also da bin ich wirklich sehr, sehr weit von entfernt.
Um sich das vorzustellen, wie du ein Escape Room designst, ist es vergleichbar mit deiner Philosophie für die drei Kolosse? Oder würdest du ein Escape Room etwas anders aufsetzen? Also, wie gesagt, der Streit heutzutage, Vorhängeschloss, Zahlenschloss, immersives Abenteuer, you name it, wissen wir ja alle. Du hast gesagt, du näherst dich von der Story, du sagst, Rätsel muss man nicht verstecken, klingt für uns eher wie ein klassisch oder ich sag mal ein immersives Erlebnis, wo alles relativ klar ist und du eher tatsächlich geführt wirst. Ja. Wie funktioniert dein idealer Escape Room?
Es geht komplett Hand in Hand. Es ist komplett das Gleiche quasi, zumindest von der Philosophie her, würde ich ein Escape Room ganz genauso aufziehen wie die drei Kolosse. Und das ist jetzt bei der Exorzist nicht der Fall, weil es nicht mein Escape Room ist. Weil es nicht meine Firma ist, weil ich den zwar mitentwickelt habe und krass überarbeitet. Als ich ihn gespielt habe, damals der Exorzist 2019, gab es keine Dekoration im Raum. Also es waren wirklich nur leere Möbelstücke. Es gab wenig Atmosphärengeräusche, für 15 Minuten war es komplett still im Raum, weil eine Atmosphäre für diese Situation nicht existiert hat. Es gab keine Audiohinweise. Das bin also auch alles ich, ne? Das kleine Mädchen, das Tipps gibt. Vielleicht habt ihr es nicht so oft gehört, weil ich habe euer Spiel nicht geleitet. Es könnte sein, dass der Spielleiter das nicht so oft abspielt. Aber auch da.
Wir haben es gehört auf jeden Fall, das weiß ich.
Es klang aber auch wie ein Mädchen. Ja.
Genau, ist geflüstert, also ohne Stimme gemacht und dann noch hochgepitcht. Und dann habe ich 2 Rätsel auch überarbeitet beziehungsweise neu entwickelt für den Raum. Ja, und dann liegen so 50% von allem, was ich gemacht habe für Escroom, leider in der Kiste im Spielleiterraum. Das habe ich also entwickelt, es ist aber nicht Teil des Spiels, weil der Raum auf Google nur 5-Sterne-Bewertungen bekommt. Also da ist eigentlich eine komplett umfangreiche Story entwickelt und da übrigens auch wieder eine boring Idee als Grundlage. Es ist einfach eine Exorzismusgeschichte, das Spiel heißt Der Exorzist, was soll es sonst sein? Und der Twist, der das Ganze interessant macht, ist, dass es aus der Geschichte des kleinen Mädchens erzählt wird. Also, dass das so ein bisschen die Hauptfigur ist und dass man so in die aus ihren Augen das teilweise erlebt. Ja, und dann ab und zu abwechselt mit dem Exorzisten wieder. Ja, und dann wird in den Google-Bewertungen teilweise die Story gelobt, obwohl wirklich ganz wenig von der Story im Raum ist und man sich ganz viel dazu denken muss. Naja.
Irgendwann in 10 Jahren hast du dann deinen eigenen
Raum. Sagen wir in 11. Ich habe gesagt, in 10 Jahren wird es nichts.
Genau,
so.
In 10 noch nicht. Genau, aber in 11 dann.
Ja.
Aber was steht denn noch an in den nächsten 10 Jahren?
Monaten.
10 Monate, 10 Jahre, die Schritte.
Was hat sich denn in den 35 Tabs in deinem Google Chrome Browser versteckt, die du extra für uns schließen musstest, um mit uns hier zu podcasten?
Fucking Squadcast, Alter. Ist der Podcast eigentlich explicit? Darf ich das sagen oder müsst ihr
du
das
jetzt piepen? Alles sagen.
Ja? Ich glaube, du kriegst das erste Mal diesen explicit Haken gesetzt. Ja,
schade. Was war die Frage? Was geplant ist? Ja, ne?
Ja.
Was steht an?
Ich plane grundsätzlich eine Rätselspielreihe von 5 Spielen. Das sind erstmal so, wie sagt, also, ja, es hört sich jetzt seltsam an, wenn ich sage, relativ ähnliche Spiele, die also zumindest alle so diesem Konzept entsprechend, was auch die 3 Kolosse hat. Dann auch gerne so ein paar spezielle Sachen, die rausfallen. Adventskalender, habe ich schon echt viele Ideen.
Jetzt doch.
Ja, sicher. Also gehört auch dazu, ich liebe ja auch Adventskalender. Aber grundsätzlich liegt da eben auch die Sache zugrunde, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ich möchte das veröffentlichen, was ich auch selber gerne spielen möchte. So. Hm. Ne? Und sicher, wenn es mit 14 als Adventskalender angefangen hat, wird es irgendwann dahin zurückgehen. Also man hat immer 5 ProtagonistInnen aus einer bestimmten Gruppe mit einer bestimmten Eigenschaft. Naheliegende Idee, die ich nicht umsetzen werde, wären 5 SportlerInnen. So, StabhochspringerInnen, DiskuswerferInnen, könnte man irgendeine Olympiageschichte erzählen. Kenne mich aber wahnsinnig schlecht aus im Thema Sport. Eine weit hergeholte Idee, die ich auch nicht umsetzen werde, wären zum Beispiel die 5 Grundemotionen. Also, dass einer Freude spielt, einer Trauer, einer Wut. Wie bei alles steht Kopf, Inside Out. Also, es ist wahnsinnig viel möglich in dem Bereich. Und das, auch da versuche ich mich immer und auch die SpielerInnen natürlich zu überraschen und vor neue Herausforderungen zu stellen. Beim 2. Spiel werden es zum Beispiel, wird es eher eine naheliegende Idee. Und sowohl beim 3. als auch beim 4. als auch beim 5. Spiel wird es ein bisschen sehr anders.
Wird die Logistik dann auch eine andere werden oder wirst du dieses Einpack-Szenario noch einmal übernehmen?
Naja, teils, teils. Also es ist halt ganz die Frage, womit SpielerInnen noch zufrieden wären. Wie lange darf das Spiel nicht verfügbar sein, bis Leute das Interesse verlieren? Ich persönlich hätte kein Problem damit, Leute ewig warten zu lassen wie Felix Lobrecht auf Konzerttickets und dann sind sie alle in 40 Sekunden ausverkauft. Aber ich weiß nicht, ob das so das gute Konzept ist. Also, es ist auf lange Sicht gesehen natürlich nicht tragbar, so weiterzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, wenn ich einen Fuß gefasst habe in der Szene, kann ich auch mit dem Verkaufspreis ein bisschen hochgehen. Ja. Und um das ein bisschen schneller, in erster Linie, um das ein bisschen schneller auf den Markt zu bringen, werden die nächsten Spiele auch kürzer, werden nur noch 4 Stunden lang sein und nicht mehr 6. Ja, und dann wird das schon. Ja, und dann logistisch alles, was ich mir nicht selbst leisten kann, Leute, meldet euch, ne? Also jeder, der mir irgendwas, irgendeinen geilen Deal machen möchte, schreibt mir eine Mail, jolo@groteskegeschichten.
Ist das für dich denkbar, dass wenn du jetzt nach dem ersten Release, den nächsten Releases eventuell auf so Crowdsourcing, also Crowdfunding gehst, sei es irgendwie Kickstarter oder wie sie jetzt alle heißen, diese Plattform, oder willst du das trotzdem alles weiter in Eigenrisiko entwickeln und stemmen?
Definitiv denkbar. Es gibt gerade aktuelle Entwicklungen, die Kickstarter-Idee wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt haben, aber eigentlich war das der ursprüngliche Plan, tatsächlich für das 2. Spiel schon direkt einen Kickstarter zu machen, der dann so in den nächsten 9 Monaten auch online gegangen wäre. Ja.
Was mich noch interessiert, Johannes, ist, was würdest du denn für Spiele empfehlen, die du selber gerne gespielt hast? Du hast ja gesagt, das kommt zu kurz, das Thema bei uns. Deswegen möchte ich gerne mal hören, was
kann ich nicht würdest einmal du denn sagen? Den Mund halten.
Was sollten wir spielen?
Also, ich bin tatsächlich, auch was Filme angeht, nicht der Quentin Tarantino-Typ. Der hat nämlich mal gesagt, dass er gar nicht so viel über Büchern gehangen hat, wie macht man jetzt Filme, sondern hat sich einfach selber Filme angeschaut und wollte dann
eigene Filme machen und hat halt nur gelernt, wie man Filme macht, indem er sich unfassbar viele Filme angeschaut hat. Und ich bin actually sorry, Leute, riesen sorry, nicht nur euch beide, sondern auch alle, die zuhören. Ich bin kein Spieler. So, ich ziehe meine Ideen gar nicht aus anderen Spielen, die ich gespielt habe, weil ich so wenige gespielt habe, sondern ja, nehme die Inspiration aus allem, was ich so erlebe und baller am Ende ein Rätselspiel raus. Das ist gar nicht unbedingt inspiriert von anderen Rätselspielen, sondern teilweise von Filmen, teilweise von Erlebnissen im Privaten, teilweise von Supermärkten, Systemen, wie da die Regale eingeräumt werden, entwickle ich Rätsel daraus. Ja, also wirklich von absoluten Alltagsthemen. Ich habe Hidden Games Fallakten gespielt, fast alle. Ich habe auch von Magnificum schon was gespielt. Ich habe vom Noctis Verlag was gespielt. Hm. Was ja auch ein tolles, ausgefallenes Konzept ist. Sie könnt ihr auch mal einladen.
Die ist notiert.
Ja. Es kommen ja auch, die waren ja auch ursprünglich, das Konzept kommt ja auch von Escape Room Anbietern Göttingen. Hm. Und Cosmos hat verlegt jetzt
richtig ihre Spiele. Ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Aber bist du kein Spieler, weil du nicht gerne spielst oder woran liegt's?
Langweilige Antwort, ich habe die Zeit nicht. Ich spiele schon gerne. Ich glaube, deprimierende Antwort, ich habe keine Freunde. So, also deswegen war es mir auch wichtig, dass das Spiel alleine spielbar ist, mein eigenes Spiel, weil ich auch viele Spiele schon alleine gespielt habe. Den ersten Fall von Hidden zum Beispiel, die erste Krimi-Akte. Und den Spaß meines Lebens hatte dabei, das alleine zu spielen. Und ja, ab und zu treffe ich mich hier mit Leuten, die ich vom Skurrilum kenne, und wir spielen mal was, aber die haben dann auch wieder wenig Zeit und da dann wieder irgendwas koordiniert bekommen. Wahnsinnig anstrengend. Ja.
Aber sind wir ehrlich, diese Rätselspiele, ich glaube, wir spielen sie auch am liebsten zu zweit, weil wir merken, wenn 3, 4 am Tisch sitzen, ne? Ähnlich wie in Escape Rooms, irgendjemand bekommt dann wieder was nicht mit. Du bist ständig nur am Erklären, wo du was gefunden hast. Gerade bei Hidden ist ein gutes Beispiel.
Gerade diese vielen Umschläge, ja.
Genau, also wenn du die ganzen Dokumente liest, der eine hat das Dokument gelesen, der andere hat das gelesen. Dann fragt der andere, was sind denn jetzt die Informationen her? Dann kramst du wieder alles raus. Wahnsinnig kompliziert. Und wir spielen ja auch Escape Rooms am liebsten zu zweit, zu dritt maximal, im Höchstfall zu viert. Mhm. Um noch ein gutes Erlebnis zu haben. Aber das Gleiche trifft auf Rätselspiele zu. Natürlich, jedes Rätselspielsgefühl kannst du es alleine lösen. Also wir haben letztens auch Light in the Mist gespielt. Wahnsinnig, auch ein innovatives Rätselspiel, das auf Tarotkarten basiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kannst du auch super alleine spielen. Das haben wir auch, glaube ich, 3, 4 Abende gespielt, weil jede Karte an sich hat ein Rätsel, kannst du dich 1,5 Stunden damit beschäftigen, wenn du wirklich ohne Hinweis arbeitest.
Da waren wir echt überrascht teilweise. Da haben wir gefühlt 3 Rätsel gemacht und dann waren es 2 Stunden später. Ja. Also das sind auch mal richtig knackige Rätsel dort bei Light in the Mist. Ja. Das ist wirklich nochmal.
Das will ich mir auch nicht auch nicht als Gruppe vorstellen.
Oh Gott, nein.
Ja.
Nein.
Aber umso witziger ist es ja, dass du deine Spiele tatsächlich um diese Squads, diese Crews da drum konzipierst, gell? Mhm. Dass es immer mehrere Leute sein müssen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ja. Wir wollen jetzt nicht Deep Talk machen, aber dass du da die Wünsche reflektierst. Ja. Trifft das aber nur tatsächlich auf Gesellschaftsspiel zu oder spielst du auch tatsächlich relativ wenig Escape Games?
Trifft sogar auf Filme
zu. Die Frage müssen wir jetzt stellen, diese Fragen mit
auf. Bei Escape Games ist es sogar vielleicht ein bisschen was anderes. Also ich spiele zwar auch wenige Escape Games, weil ich mir irgendwann, keine Ahnung, ich habe auch wenig Kohle, weil ich nichts verdiene mit meinem Spiel, weil ich mir irgendwann gesagt habe, nee, der Escape Room, wenn ich ihn spiele, muss der gut sein. Und dann schaue ich eben vorher auf escape-maniac.com und schau mal, ob es sich denn überhaupt lohnt, diesen Escape Room zu spielen. Und habe so 28 Escape Rooms gespielt in meinem Leben bis jetzt. Und da sind schon die meisten davon gut gewesen. So.
Und Hamburg.
Hamburg-Berlin natürlich auch viel.
Hamburg-Berlin, ja.
Aber es ist ja auch unser Ansatz, dass wir tatsächlich auch primär nur die Räume spielen, wo wir tatsächlich wissen, das lohnt sich oder das sind bessere Räume, weil das Geld einerseits, aber auch die Zeit, das ist einfach, ich verstehe dich, I feel you.
Und irgendwie, also
um mal wieder ins Denglische
zu kommen. Dieser Geldfaktor würde ein bisschen traurig, aber ich finde auch so normale Rätselräume, normale Escape Rooms
finde ich gar nicht so das Geld wert. Ne? Also irgendwie gibt's da eine kleine ökonomische Krise, dass die Leute, die es richtig geil machen, nicht so bekannt sind im Mainstream, dass sie einen höheren Preis verlangen können. Also das trotzdem einfach für die klassischen 35 Euro pro SpielerInnen anbieten. Und die, die eben irgendwelche klassischen Wohnzimmer da gestalten und die Tapete nicht ändern, sondern einfach nur irgendwelche Möbel reinstellen und Zahlenschlösser, mein alter Erzfeind, die bieten das dann auch für 35 Euro pro SpielerIn an.
Ja.
Ja, also.
Das unsere Worte.
Schade einfach nur.
Du solltest Teil der Crew werden.
Oh ja, sehr gerne. Dann mache ich einmal in 5 Jahren eine Review, weil ich wieder einen neuen Raum gespielt habe.
Das kennen wir. Malte. Aber Malte spielt sehr viele Räume.
Liebe Grüße an Malte. Genau,
aber Malte im Gegensatz zu uns spielt sehr viele Räume. Also noch mehr Räume als wir. Okay. Nee, alles gut.
Ich wollte nur gerade noch mal erwähnen, wo du gerade zu diesen Einspielern nachgesprochen hast. Ich fand das gerade total beeindruckend, wie sich tatsächlich die Stimme verändert hat, ne? Wie die wirklich mehr Tiefe bekommen hat. Also ich finde deinen Beruf, deine Leidenschaft, ich finde das mega cool, also damit deine Stimme so machen kannst.
Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass es unprofessionell ist, und ich habe ihm auch zugestimmt, ich mache ihn nicht einfach nur nach, dass es unprofessionell ist, wenn man normal reden soll, aber dann anfängt zu sprechen. Dass man auch bei Synchronfirmen anruft und sagt, hey Leute, ich wollte mich nur mal wieder melden, ich bräuchte einen Job, also habt ihr vielleicht Interesse an meiner Stimme? So, und ich bin ja jetzt hier auch einfach ein normaler Typ, der einfach nur redet, und deswegen muss ich nicht anfangen zu sprechen, so, sondern ich laber ja einfach nur. Und da, da achte ich nicht auf Schmatzgeräusche, obwohl das vielleicht sogar einige stören würde da draußen, sondern ich rede einfach raus, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Mir war noch nie der Unterschied bewusst zwischen Reden und Sprechen, aber jetzt, wo du es sagst, es ist nachvollziehbar.
Also laut Duden kann man das Wort
Sprechen. Telekolleg-Folge.
Ja, Wissenspodcast.
Man kann das Wort Sprechen schon auch für Reden benutzen, so muss man jetzt nicht unbedingt differenzieren, aber ich mach's halt so, ja.
Und das ist also ist das dein größtes Standbein wahrscheinlich mit, oder?
Gar nicht. Mein geringstes Standbein. Na gut, nein, das Spiel hat
dein
das Spiel. Na, ach, jetzt ist wieder die Frage. Bloß weil ich kein Geld dafür kriege, ist es dann das geringste Standbein, obwohl ich dafür
auf welchem Bein stehst du denn?
30 bis 40 Stunden die Woche arbeite. Nee, ich habe es früher mal mehr gemacht. Ich bin Sprecher seit 2015 und mittlerweile mache ich es tatsächlich nur noch 4-mal im Jahr. So alle 3 Monate stehe ich mal im Studio, krieg dann von RegisseurInnen oft gesagt, also ich habe keine Ahnung, warum sie dich so selten buchen. Das hast du richtig gut gemacht. Und dann passiert trotzdem nichts. Aber ich bin absolut kein Klinkenputzer. Ne? Also außer ich schreibe euch mal so ein Liebesbrief. Aber
ja, und die Liebe wollen wir ja zurückgeben. Also wenn jetzt Betreiberinnen da draußen deine Stimme hören und jetzt festgestellt haben, sowas fehlt uns noch im Raum. Also es ist ja auch ein Trend, der zunimmt. In Hamburg war das ja, ich fand immer, das waren so ein bisschen die Vorreiter, die so ein bisschen diese Hörspielelemente hatten. Das war Skurrilium, das war Hitten. Skurrilium weniger, da haben es ja die Game Master direkt gemacht. Aber Hitten zum Beispiel, die Räume sind ja sehr hörspielintensiv geführt. Escroom habt ihr ja aufgepimpt.
Ja.
Aber für sowas wärst du auch zu haben. Wenn jetzt da welche sind, okay, sagen wir brauchen einen guten Sprecher, der hier für uns Stapelfahrer Klaus spricht oder oder ein infiziertes oder besessenes Mädchen, können sie dich auch anschreiben über deinen
unbedingt
Instagram-Account, Facebook-Account.
Baron von Gnadenlos, Leute. Das ist mein privater Account auf Instagram. Groteske Geschichten, ob es glaubt oder nicht, der Account meines Spiels. Das ist selbstverständlich. Also Anfragen, so ob ich es dann mache, ist eine andere Sache, aber Lust hätte ich natürlich schon.
Ja. Also ist wahnsinnig gut. Also mittlerweile hast du auch eine sehr hohe Qualität, gell? Also wir hatten ja das letzte Mal, wir kommen jetzt richtig ins Schwatzen, das ist schon über eine Stunde.
Die Leute lieben das, Sebastian. Das ist mir bei euren Folgen sowieso schon aufgefallen, dass du immer viel zu früh Schluss machst. Jeder will hier 2 Stunden Podcast hören. Lass laufen.
Ich weiß nicht. Die meisten sagen immer, ich rede zu viel.
Das sag nur ich.
Das sagst du. Aber auch tatsächlich, es gibt ja Räume, die haben ein wahnsinnig hohes Niveau, jetzt, das müssen wir jetzt droppen, weil wir haben keinen Vertrag unterschrieben, aber die Legende des herzlosen Piraten von Dreamlabs in Bad Steben ist ja auch Wahnsinn, was da für einen Sound, für Hörspielelemente eingebaut sind. Die haben ihren eigenen Soundtrack etc.
Dreamlabs in Bad Steben, wo Träume Wirklichkeit werden.
Gekauft.
Gekauft.
Könnt ihr kostenlos so benutzen, Leute. Ja. Absolut kostenlos. Könnt ihr einfach rausschneiden.
Ja, wir haben eh schon gesagt, du machst unser Outro. Jetzt musst du es nur auswendig.
Der Podcast. Kennen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Ja, gerne. Es ist super.
Nein, also, aber das ist doch gut zu wissen. Also, die Leute wissen jetzt, du kannst ganz tolle Rätselspiele entwerfen. Sie wissen, du hast auch eine Festplatte voller Raumkonzepte. Sie wissen bloß nicht, ob sie dir die mitfinanzieren dürfen oder nicht.
Richtig, das dürfen ist auch da der richtige Wortwahl. Weil das ist wirklich, da muss ich hier und da, teilweise kann ich die den Leuten einfach nicht zeigen.
Aber du sparst ja schon, du hast ja, glaube ich, in dem einen Podcast mit Silke gesagt, beim Würfeln und Zucker oder in dem Video, du würdest nie ein Escape Room unter 100.000 Euro bauen. Ja? Also das ist so der Threshold, wo wir auch, da gibt's ja einige Verfechter in Deutschland, die sagen, du kannst auch keinen ordentlichen Escape Room unter 100.000 Euro bauen. Ich sehe aber auch die, die es können auf einem gewissen Level, die auch ihre 5-Sterne-Bewertung bekommen und du trotzdem ein gutes Erlebnis hast. Aber natürlich, es gibt Menschen oder Creators da draußen, die haben so einen Anspruch. Klar, da kommst du nicht unter 100.000 Euro. Das Gute ist, ich glaube, du kannst 15.000 Euro sparen, weil du ja alles selbst einsprechen kannst zumindest.
Stimmt schon. Also tatsächlich, mein Anbieterkonzept hätte 3 Escape Rooms zum Start, die alle unterschiedlich wären. Es gäbe nur einen Headliner. Also auch Dreamlabs macht das ja anders. Die Räume, die die planen, sind alles Headliner, glaube ich. Alle 3 gleich geil von der Qualität. Und ich würde so mit einem Raum starten, der stark von Ernie Hudson, Brandon Darkmoor inspiriert wäre. Also wirklich immersives Erlebnis, so was man eben auch so gerade als, ja, keine Ahnung, Headliner hätte in Deutschland. Dann einen Raum, der von Der Exorzist inspiriert wäre. Eben auch meine Ideen, die in der Kiste im Leiterraum verschimmeln.
Du holst es aus der Kiste so wieder bisschen raus, genau.
Die habe ich auch hier nochmal als Kopie auf meinem PC, die können in der Kiste bleiben. Aber würde ich auch vorher fragen, Artyom, ne? Also keine Sorge so, kein böses Blut. Und dann habe ich tatsächlich noch eine andere Idee, die mehr in die Richtung The Elevator geht von Miraculum, den man auch, oder mein Escape Room zumindest, bei The Elevator bin ich mir gerade nicht sicher, den man auch alleine spielen könnte.
Ja. Ich habe tatsächlich mal ein Single Escape Room gespielt. Es gab noch einen in Berlin. Es gibt nichts Traurigeres, als alleine in einem Escape Room zu stehen und den zu lösen. Ich bin da rausgekommen, ich kam aber, man muss dazu sagen, es war auch so ein Medikur-Raum.
Ja.
Medikur-Raum. Ich bin dann bei denen im Pausenraum rausgekommen und keiner hat mich empfangen. Ich war so deprimiert. Erstens konnte ich mich mit niemandem freuen, die Rätsel zusammengelöst zu haben. Und dann stehst du da draußen und dann dauert es gefühlte 5 Minuten, bis einmal dich da entdeckt und sagt, ah ja, du bist ja jetzt draußen.
Und da meint man immer, Basti ist so introvertiert, aber eigentlich ist er voll der People-Mensch.
Das haben wir noch gar nicht definiert in diesem Podcast, dass ich der Introvertierte bin.
Spoiler.
Dann wait for,
ich bin eigentlich
introvertiert.
Wait for mein
Social Awkward
in 11 Jahren als Teaser dazu. Dieser Raum, den man alleine spielen kann, ist inspiriert vom Videospiel The Witness. Ja, für alle Leute, denen das was sagt. Können sich darauf freuen. Es wird übertrieben Spaß machen, ihn alleine zu spielen.
Okay. Sehr schön.
Schön. So, dann wissen wir das. Also Rätsel, Spieldesigner, Sprecher, der Mann mit einigen Escape-Room-Konzepten auf.
Der Mann mit dem Südstaaten-Slang. Freund der Indianer. Und Gründer der Organisation.
Okay. Und der Mann, dem der Sugar Daddy fehlt, der ihm die Escape-Räume finanziert.
Ja.
Kann ja auch eine Sugar Mummy sein.
Ja, vielleicht nicht Sugar heterosexuell. Ich sag's, wie es ist.
Ja. Johannes, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ich weiß gar nicht, 1,16. Nee, ist, glaube ich, nicht ein neuer Rekord, aber wir schneiden ja auch noch ein bisschen was. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg. Die 3 Kolosse sind verfügbar wieder auf Amazon und im Würfel- und Zuckershop.
Oder? So ist es.
Wo verkaufst du noch?
Erstmal nur da.
Hier hat Johannes alles selbst mit seinen Händen tatsächlich gefaltet, gerissen, Umschläge zugeklebt und verpackt. Wahnsinn, Respekt dafür. Also das ist ja auch nicht zu wenig. Wie viel Units hast du jetzt wieder im zweiten Run?
Ich habe wieder 150 gemacht. Und Ende des Monats kommt meine Mutter zu Besuch und wir machen 200 zusammen.
Also, oh. Ja.
Das ist immer schön.
Aber es ist halt wirklich.
Statt Adventskalender gibt es das gemeinsame
Statt,
Bonding
über ein Verpacken. Ich ihr was schenke, arbeitet sie für mich.
Genau.
Genau, es ist wirklich genauso basic, wie man sich das vorstellt. Ich bin ein kleiner Junge, der zufällig eine Firma hat, aber trotzdem die Sachen genauso macht wie ein kleiner Junge.
Schön.
Ja, genau. Link findet ihr in den Shownotes, findet ihr unter dem Podcast direkt bei uns auf der Seite zum Kaufen. Lasst Johannes, nehmt, macht Johannes arm, nicht arm.
Nein, reich bitte.
Reich machen sie auch nicht.
Reich sollte dich machen.
Also nicht zurückschicken, aber das Spiel dann, ja?
Ja, genau.
Sie sollen dich aber dazu bringen, dass du in deiner nicht mehr rauskommst und die nächsten 300 Stück
yes.
nochmal einpackst.
Schlag zu, Leute.
Schlag zu, alle. Ansonsten, wie gesagt, deine ganzen Social Handles hast du genannt. Die verlinken wir aber auch nochmal, wenn ihr wissen wollt, was Johannes sonst so treibt, wie er auf Ben & Jerry's, auf was für Ben & Jerry's Eisort näher steht. True. Welche AAA-Games er in letzter Zeit synchronisiert True. Hat oder gedubbt hat. Und was er sonst so treibt, neben Spielentwicklung. Links findet ihr auch alle bei uns. Und ansonsten können wir bloß sagen, macht's gut. War schön mit dir, Johannes.
Vielen Dank, dass ich.
Bis in 11 Jahre dann.
Ach, ich hoffe, dass ihr ja. mich auch früher nochmal. Okay, das willst du zumindest hören.
Kommt auf den nächsten Brief ja. an. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss an alle.
Ciao.
Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.